Leute, willkommen zurück beim Podcast auf Messerschneider. Walla, hier ist Felix Riemenschneider. Mir gegenüber sitzt meine Schwester. Hallo.
Hallo.
Soll ich doch mal da machen?
Nee, ist okay.
Hallo und willkommen zurück. Ich habe die Julia gerade komplett überrascht mit diesem Intro.
Wow, ich hätte niemals so eine Spontanität erwartet. Wo kam denn dieser kreative Geistesblitz gerade her?
Keine Ahnung, ich habe mir gedacht, wir haben noch nie so Rap-esque begonnen und da wir jung und cool sind noch, mit jetzt beide über 30,
Leute.
Dachte ich mir, man kann ja mal so reinstarten.
Ja.
Fetzig.
Richtig abgegroovt haben wir gerade.
Genau. Und da wir jetzt ja schon wieder so lange rumhängen und bevor wir uns mal durchgerungen haben, diesen Podcast hier aufzunehmen, habe ich gedacht, ich pepp das nochmal ein bisschen auf.
Ja, also in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen.
Zu eurem Lieblingspodcast.
Ja.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Zirp, zirp. Nein, Spaß. Also wir freuen uns natürlich auf jeden, der wieder heute dabei ist. Herzlich willkommen, wie gesagt.
Genau. Oder auch zum ersten Mal dabei ist heute.
Jemand, der sich zu dem heutigen Thema informieren möchte.
Genau.
Sehr spannend auf jeden Fall.
Auf wie immer eine ganz besondere Folge.
Wir haben viel auch dazu gelernt aus unserer Sicht, auch wenn wir diesen Job schon etwas länger machen.
Ja.
Aber wir werden immer wieder überrascht, was da draußen so passiert. Ja.
Apropos dazu gelernt. Wir haben auch viel über Dänemark gelernt vor 2 Wochen, Julia.
Bedanken
wir uns nochmal bei der lieben Camilla Petersen, der dänischen Gesundheitsexpertin unseres Vertrauens und jetzt auch eures Vertrauens.
Ja, ich habe sehr oft in Erinnerung geschwelgt und immer, während ich auf der Arbeit war, daran gedacht, wie schön es gerade in Dänemark läuft, als ich wieder den Hausarzt angerufen habe und mir Vorbefunde eingeholt habe und dann wieder 1 Million Jahre auf mein Fax gewartet habe.
Ja.
Aber
ja, ich habe wieder viel mit Papier gearbeitet auch in
auch
letzter
schön.
Zeit.
Auch schön.
Naja. Auf jeden Fall haben wir natürlich wieder schönes Feedback bekommen und darüber haben wir uns natürlich auch sehr gefreut und die Camilla auch, die ich auch letztens wieder getroffen habe. Und was wir vielleicht noch ein bisschen kurz dazu erwähnen können, wir hatten ja am Ende noch so eine Schnellfragerunde gemacht und da gab es noch ein großes Missverständnis, weswegen ich einen kleinen Teil rausschneiden musste. Aber ich fand es jetzt irgendwie so witzig, dass ich es jetzt hier nochmal kurz erwähnen möchte. Und zwar die erste Frage von dieser Schnellfragerunde war eigentlich, dass man, ob man in Dänemark wirklich, wenn man mit 25 Jahren noch nicht verheiratet ist, mit Zimt beworfen wird. Und da hat die Camilla irgendwie verstanden, mit Zinsen beworfen wird. Und dann hat sie Nein gesagt und 2-3 Tage später kam dann die Nachricht. Nee, sie hat es missverstanden, das ist mit Zimt und das stimmt wohl. Also wenn man in Dänemark mit 25 nicht verheiratet ist, wird man mit Zimt beworfen oder muss in Zimt baden oder so.
Ja.
Naja. Dann ist mir aber auch noch ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Da hat uns der liebe Peter, einer unserer treuesten Hörer, kann man glaube ich so sagen, hier darauf hingewiesen. Genau, und zwar hatte ich im Eifer des Gefechts gesagt, dass Physician Assistants studierte Pflegekräfte sind. Das ist natürlich nicht korrekt. Und das sind natürlich Berufsgruppen, die man streng trennen muss. Und da möchte ich mich natürlich nochmal beim Peter bedanken und mea culpa an dieser Stelle. Aber wie gesagt, das war dann irgendwie in dem Interview, ist mir so rausgerutscht, aber das war natürlich nicht korrekt.
Jetzt haben wir es richtig gestellt und können auch einmal zu unserem Newsblock übergehen. 22.03. liegt jetzt in der Vergangenheit mittlerweile. Wir hatten vorletzte Folge schon mal darauf abgezielt mit unseren Gesetzesvorschlägen von Karl Lauterbach, dass darüber ja abgestimmt wird, eben an diesem Tag. Und tatsächlich ist doch weniger passiert, als wir gedacht hätten.
Ja.
Nicht alles wurde im Bundestag besprochen, aber ein paar News gab es dennoch. Und zwar wurde zunächst einmal nochmal das Transparenzgesetz abgestimmt und das ist jetzt wohl auch soweit durch. Es gibt nochmal eine genaue Richtlinie, nach denen jetzt die Krankenhäuser eingruppiert werden in verschiedene Level. Wir hatten das Ganze auch schon mal angerissen in unserer Krankenhausreformfolge. Wir würden dazu der Übersicht halber nochmal einen Post machen. Es wird auf jeden Fall 3 verschiedene Untergruppen geben, je nachdem, wie viele Abteilungen letztendlich in einem Krankenhaus wirken. Gibt es dann eben die verschiedenen Versorgungsstufen.
Ja.
Aber ich glaube, das jetzt hier einmal runterzubrechen, ist ein bisschen trocken.
Deswegen. Genau. Und am Ende des Tages ist es halt das Nummer eins von 2 Gesetze sozusagen, was diese Krankenhausreform halt braucht. Und das wird dann im Endeffekt jetzt auch wohl im April noch im Kabinett verabschiedet werden, auch wenn es jetzt auf unserer Liste später steht. Aber ich ziehe es jetzt einfach mal vor hier, weil wir auch spontan sein wollen. Die Krankenhausreform dann dezidiert wird jetzt im April nochmal abgestimmt im Kabinett und soll dann Anfang 2025 in Kraft treten. Wir werden euch da natürlich auf dem Laufenden halten.
Yes.
Genau, außerdem hatten wir auch schon besprochen, auch eine gesonderte Folge zugemacht. Cannabis ist jetzt teillegalisiert, hat den Bundesrat passiert am 22.03. und tritt zum 1.04. in Kraft. Also wenn ihr diese Folge hört, könntet ihr schon eure ersten Cannabispflanzen vorgezogen haben. Ja.
Genau, und was auch noch einmal besprochen wurde, war das Medizinforschungsgesetz. Auch das hatten wir ja schon mal in der vorletzten Folge besprochen. Das ist soweit jetzt auch verabschiedet worden, wo es halt nochmal Vereinfachungen letztendlich für Zulassungsverfahren geben wird und natürlich aber auch trotzdem die Standards der Patientensicherheit darunter gewahrt werden sollen.
Da gab es einen ganz interessanten Podcast vom Deutschlandfunk, den ich gehört habe. Den können wir ja vielleicht auch nochmal in den Shownotes verlinken. Dann ist nach kurzem Ringen, auch wenn in der Meldung steht, nach langem Ringen ein Streik zu Ende gegangen, und zwar an den Unikliniken in Deutschland, in Klammern ausgenommen ein paar Bundesländer, die da nicht dabei sind, wie auch Hessen, aber für rund 20.000 ÄrztInnen hat es sozusagen zum 1.4. eine, dann rückwirkend eine Einigung gegeben, und zwar eine Gehaltserhöhung in zwei Stufen. Nummer 1 kommt dieses Jahr 4% mehr, Nummer 2 kommt nächstes Jahr 6% mehr Geld, macht insgesamt 10% mehr Geld. Und einige andere Änderungen noch, und zwar eine Reduzierung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit von 42 auf 40 Stunden ab Januar 2026, also noch ein paar, muss man noch ein bisschen warten. Dann, was ich sehr gut finde, wirklich die Erfassung der gesamten Arbeitszeit muss elektronisch erfolgen. Das ist ja auch was, wogegen sich immer viele gewehrt haben, aber das ist natürlich eine deutliche Vereinfachung der Transparenz. Da wird, glaube ich, der einen oder anderen Uniklinik auffallen, ach du Scheiße, wie viele Überstunden werden denn hier eigentlich gemacht? Aber gut, man kann ja auch dann wieder früher ausstechen, ne, und dann noch weiterarbeiten. Egal. Dann verlässliche Dienstpläne, die dann, wenn sie nicht einen Monat vorher quasi offiziell sind, 10% mehr Lohn für die Dienstleistenden bedeuten, was ich auch gut finde. Und die Nachtarbeit beginnt schon um 8. Ich glaube, vorher hat sie um 9 begonnen. Ja. Also nochmal eine Stunde mehr, wo man nochmal mehr Zulagen bekommt, und eine weitere Gehaltsstufe für OberärztInnen auch ab dem 1. Januar 2026. Was sagst du dazu, liebe Julia?
Letztendlich, ist glaube ich ein Kompromiss. Ich glaube auch, wenn man sich die Pressemitteilung vom Marburger Bund mal durchgelesen hat, sieht man schon auch, dass das nicht so das ist, was sie letztendlich erreichen wollten. Wenn man sich auch die Forderungen initial anguckt, ist es einfach ein Kompromiss, muss man sagen, auch was die Gehaltsverhandlungen betrifft. Ich finde es sehr erstaunlich, dass man tatsächlich nach einem Monat, also mit zwei Streikrunden, sich einfach damit zufrieden gibt. Hätte ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch die Streiks der Kliniken sind natürlich auch immer moderat. Und es gibt ja immer Notfallpläne währenddessen.
Ja.
Hätte man schon nochmal ausreizen können, muss man ganz ehrlich sagen. Schön auf jeden Fall, dass es überhaupt ein Ergebnis gibt, aber ich glaube, es ist
man kann nicht
aus vielerlei
sein,
Sicht nicht.
Du.
Ja, glaube ich nicht.
Okay.
Man muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, was halt auch einfach wieder fehlt dahinter, ist so ein bisschen die Realität, weil, wie du eben auch schon angerissen hast, auch wenn man eine elektronische Zeiterfassung erwirkt, man weiß, wie die Leute weiterarbeiten werden und
aber es ist ja schon mal gut, dass den Rahmen jetzt zumindest offiziell
das
gibt.
Das stimmt auf jeden Fall, aber ich glaube auch, dass es keine krasse Werbung ist, dass man sagt, okay, wir verbessern die Arbeitsbedingungen so sehr, dass jetzt mehr Leute hier arbeiten wollen.
Das glaube ich auch nicht, aber ich glaube, die Unikliniken haben da nochmal immer einen gesonderten Status, der dann auch, glaube ich, das ist wirklich der schwerste Brocken da immer mit den Streiks an den Unis, weil da ja doch schon nochmal stärkere Abhängigkeitsverhältnisse herrschen als an kommunalen Häusern, glaube ich.
Ich glaube, es ist halt ein viel größeres Politikum eigentlich noch dahinter, ne?
Ja.
Aber
auf der anderen Seite müsste da das Geld natürlich auch nochmal lockerer sitzen, weil die Unikliniken lässt man ja in der Regel nicht über die Klinge springen.
Ja.
Und anyways, wir sehen es mit gemischten Gefühlen, können wir ja sagen.
Ja, das ist auf
jeden Fall. Es gibt ein bisschen was Gutes und auch einiges Schlechtes.
Wie gesagt, ich finde es halt einfach super verwunderlich, dass nach einem Monat.
Ja.
Ja.
Und wie gesagt, du bist ja jetzt als Marburger Bund Engagierte, kannst du ja dann die nächste Verhandlungsrunde selber führen. Vielleicht.
Das glaube ich nicht.
Oder dabei sitzen. Oder vielleicht einen Podcast dazu mit mir machen. Oder mit jemand anderem. Du kannst auch einen neuen Podcast anfangen.
Mal gucken. Ich glaube, der eine reicht mir erstmal, aber danke.
Apropos neuer Podcast, jetzt auch wieder eine neue Folge, die wir jetzt hier mit einleiten werden nach einem relativ langen Intro. Aber wir können ja auch nichts dafür, wenn in der Politik immer so viel gemacht wird. Dann müssen wir halt auch drüber reden. Ja, danke. Merkel wollte ich sagen, weil es ja... danke, Olaf und Karl. Cool. Okay, also zum Beginn dieser Folge habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Die Julia hat zwar die Recherchen hier federführend geleitet, wofür ich mich natürlich wieder bedanken möchte, aber nichtsdestotrotz versuche ich euch jetzt den Übergang in den Main-Part mit einem kleinen Audiorätsel sozusagen zu eröffnen. Und zwar habe ich diese Woche etwas gelernt und währenddessen werde ich schon mal diesen Sound im Hintergrund anmachen. Und zwar habe ich gelernt, dass das Geräusch von Regen,
was ihr hier hört,
was wir hier hören, das ist ja Regen im Hintergrund, das ist gar kein Regen, ist also den ganzen Regen, den wir in so Kinofilmen und sowas hören, das ist nicht das Geräusch von Regen, das sich ein Kameramann im strömenden Regen aufgezeichnet hat, sondern in der Regel ist Regen in Film und Fernsehen Fett, was in der Pfanne brutzelt mit, keine Ahnung, Chicken Nuggets drin oder Pommes oder was weiß ich.
Lecker!
Genau, also wer jetzt sagt, okay, das Regengeräusch, was ihr bei eurem nächsten Liebesfilm hört und seht, das wird wahrscheinlich fett sein.
Ja.
Das ist quasi die Überleitung zum Thema der heutigen Folge, liebe Julia.
Denn viele Deutsche sind zu fett.
Genau.
Ja. Als kleiner Aufhänger. Seit 1970 haben sich einfach die Adipositas-Zahlen in Deutschland drastisch zugenommen und fast verdreifacht. Aktuell ist in Deutschland fast jeder zweite Erwachsene übergewichtig und sogar jedes siebte Kind. Fand ich schon erstaunlich. Das Ganze wird natürlich wieder am BMI festgemacht und schon ab einem, also bis 25, bemessen an Körpergewicht und Körpergröße, zählt man noch als normalgewichtig und danach wird man schon als leicht übergewichtig und dann eben adipös eingestuft. Und ja, das ist natürlich nicht nur ein Deutschlandproblem, das ist auch in ganz Europa tatsächlich ein Problem. Und als Ursachen werden natürlich immer, gibt es natürlich auch verschiedene Krankheiten, das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen, aber häufig ist es tatsächlich einfach Bewegungsmangel und falsche Ernährung, ne? Dass der Mensch halt einfach viel zu viele Kalorien zu sich nimmt, die er so nicht verstoffwechselt bekommt. Und das Übergewicht an sich ist schon eine Krankheit, aber die verursacht natürlich noch mehr Krankheiten. Begleit- und Folgeerkrankungen gibt es da tatsächlich 60 Stück an der Zahl, die mit Übergewicht assoziiert werden. Das Gängige ist so Bluthochdruck, ne, dass man seine Herzkranzgefäße schädigt, dass man Diabetes entwickelt, aber auch psychische Erkrankungen wie Depressionen können daraus resultieren.
Das ist ja nicht gut.
Das ist gar nicht gut. Und dann fragt man sich, okay, wenn ich jetzt zu dick bin und das Ganze tatsächlich auch schon weitere Folgen hat und ich dann im Krankenhaus lande, dann wird mir da doch sicherlich geholfen werden, weil guter Rat ist natürlich immer teuer und wir sind auch, glaube ich, alle sehr gut da drin, immer gute Tipps zu geben als Ärzte und Ärztinnen und sagen, naja, dann müssen sie halt mal ihre Ernährung anpassen oder abnehmen. Und dann würde man denken, vielleicht beginnt sowas, wenn ich ja eh schon im Krankenhaus bin, schon im Krankenhaus. Aber dem ist nicht so.
Zumindest nicht in der Regel.
Tatsächlich.
Genau,
ne?
Wir wollen natürlich hier nicht alle über einen Kamm scheren, aber in der Folge geht es im Endeffekt ums Krankenhausessen und warum da auch vieles noch nicht so gut läuft, beziehungsweise warum da noch sehr vieles falsch läuft.
Ja, und woran das liegt und was man vielleicht auch schon auf wieder kurzem Dienstweg einfach verbessert werden könnte, das wollen wir euch hier in der Folge mal präsentieren. Und da gucken wir uns erstmal ein paar Fakten an.
Genau. Das Traurige ist ja, wie so häufig ist, wie viel Geld wird eigentlich für so ein Krankenhausessen beziehungsweise für die Ernährung eines Patienten oder einer Patientin am Tag ausgegeben. Und da haben wir einen Stand von 2022 und hier wissen wir ja in der Regel drei Mahlzeiten, Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Zwischenmahlzeiten. Also das könnte zum Beispiel mal so noch ein Kaffee sein mit so einem Keks noch, der noch mal rumgeht. Oder ein Stück Kuchen, den habe ich zwar selten gesehen, aber dafür steht insgesamt, Trommelwirbel, 2022 5 € zur Verfügung. Ja, 5 €, das ist sehr wenig.
Was ich so mir überlegt habe auch während der Recherche, wie hat sich denn so das Krankenhausessen und das Speiseangebot so entwickelt? Also wir haben ja häufig, wir haben ja schon Formulaturen gemacht, wir mussten ja schon Pflegepraktikum machen und sind jetzt da schon seit wahrscheinlich 10 Jahren mit in dem Business irgendwie mit dabei.
Ja.
Felix, wie findest du, hat sich so das Speisenangebot im Krankenhaus entwickelt, wenn du mal so überlegst?
Ja, was mir jetzt so gerade noch spontan einfällt, ist, es gibt keine Suppe mehr im OP.
Daran habe ich auch gedacht, ey, genau das meinte ich auch tatsächlich so ein bisschen.
Ja, also früher gab es immer noch eine Suppe für die Mitarbeiter im OP und irgendwie ein bisschen Brot und das gibt's nicht mehr.
Also ja, das gab es auch als Vorspeise im Operation früher einfach. Auch
genau,
für die Patienten.
Stimmt, ja, nochmal, also, wir haben noch Suppe im Pflegefachteam verteilt.
Genau.
Es gibt keine Suppe mehr, okay, das ist die eine Sache, aber Sonst hat sich eigentlich nicht so viel geändert. Zumindest nicht auf Patientenebene, finde ich. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass gerade das Patientenessen, dass das ziemlich gleich geblieben ist.
Also, ja. Also ich muss, das stimmt auf der einen Seite. Ich glaube, auf der anderen Seite gab es schon mehr früher. Weil ich weiß auch noch, also ich habe früher im Pflegepraktikum ja auch immer Essen ausgeteilt, wo man dann morgens immer gefragt hat, so welches frische Obst möchten Sie, einen Apfel oder eine Banane? Oder vielleicht mal einen Pfirsich, wenn es gerade irgendwie die Zeit war. Ich finde, man hatte schon so ein gefühlt ein bisschen mehr Abwechslung und auch so mehr Reichhaltigkeit. Ja. Na, wenn ich jetzt immer morgens da bei der Visite auf den Frühstücksteller gucke, denke ich immer so, ach, schon wieder das Weißbrot mit
Mystery
Meat.
Du siehst jetzt ja wenigstens das Frühstück bei dem Patienten, weil du jetzt Internistin bist, dann machst du halt später Visite.
Stimmt, kann ich noch mit Frühstück.
Immer nicht. Ja. Aber mal Spaß beiseite. Was man, denke ich, festhalten kann an der Stelle ist, es hat sich nichts zum Besseren Also das Krankenhausessen ist nicht mit der Zeit irgendwie gegangen, wie wir ja, sag ich mal, privat oder gesellschaftlich vielleicht eher die Richtung vieler vegetarischer oder veganer Alternativen auch haben. Das hat es jetzt auf jeden Fall im Krankenhaus noch nicht so wirklich geschafft.
Das stimmt, genau.
Genau, woran das liegen könnte und Ursachenforschung, das müsst ihr euch vielleicht noch 5 Minuten gedulden. Aber wir schauen uns jetzt erstmal an, was man so an Kritik findet am Krankenhausessen, ne? Oder was wir an der Kritik auch gefunden haben, ne? Also was ja der absolute Klassiker ist, und das hat ja die Julia auch quasi schon gesagt, wenn wir schon übergewichtigen Patienten haben, der kommt vielleicht, hat eine Herzerkrankung oder Diabetes, ja, und der kriegt genau das gleiche Essen wie der Typ nebendran, der eine Knieprothese bekommen hat und der vielleicht nicht übergewichtig ist, ja. Und das heißt, das Patientenessen ist einfach nicht individuell auf den Patienten häufig abgestimmt, sondern der Patient kann eigentlich frei entscheiden, was er essen will, und in der Regel ist das Fleisch. Ja, das ist eigentlich, denke ich mal, im weitesten Sinne in Deutschland noch so üblich. Außerdem weiß man ja häufig nicht, was drin ist. Ne? Also das wird natürlich häufig irgendwie man viel Fertigzeug sein oder vorgekochte Produkte, aber man hat wenig Informationen generell zu den Inhaltsstoffen, und das wirkt oder wirft natürlich auch wieder viele Probleme auf, gerade in Bezug auf Unverträglichkeiten, Allergien. Das heißt, wenn häufig Leute, die dann irgendwelche Einschränkungen haben, die kriegen dann einfach nur Brot. Eine Scheibe Brot mit was weiß ich, was halt gibt, irgendwie Marmelade oder so, wenn die wirklich nichts vertragen. Ja. Außerdem, hast du ja auch gerade schon gesagt, wenig Obst und Gemüse, das heißt nicht so ausgewogen. Und wenn, dann ist es ja häufig alles gekocht und wenig Frisches, sondern ist dann verkochte Brokkoli oder sonst was in irgendeiner hellen Soße. Und die Ausnahme stellen da vielleicht noch die Privatpatienten dar, die dann irgendwie ein bisschen gepampert werden mit irgendwie einem Apfel und einer Banane oder vielleicht ein paar Trauben. Dann geschmacklich ist es natürlich Katastrophe. Wir wissen selber, wir haben schon genug Krankenhausessen gegessen. Entweder ist es versalzen oder schmeckt nach nichts. So blöd wie es klingt, ist, glaube ich, häufig nicht gut abgewürzt, nicht gut gewürzt, und schmeckt dann auch einfach schlecht. Und das führt dann natürlich auch wieder dazu, dass das häufig gar nicht aufgegessen wird. Also ganz häufig steht einfach die Hälfte vom Essen oder weniger und geht wieder zurück. Auf der anderen Seite ist es zum Teil gesundheitsschädlich, was dort angeboten wird. Ne? Auf der einen Seite natürlich für einen Patient, der Diabetes hat, der sollte jetzt vielleicht nicht immer nur Süßspeisen bekommen, oder übergewichtige Patienten sollten nicht die Möglichkeit haben, noch und nöcher noch ein Brötchen, ein helles Brötchen noch extra zu haben zum Frühstück. Und das ist auch schon verschiedensten Verbänden aufgefallen, und die haben sich zusammengetan und hier nochmal einen offenen Brief an den Kollegen Lauterbach und Cem Özdemir, der ja Landwirtschaftsminister, glaube ich, ist seines Zeichens, 2022 verfasst, und zwar wortlaut haben sie geschrieben: Die aktuelle deutsche Krankenhausernährung ist in der Regel nicht gesundheitsfördernd und nachteilig für Menschen, Tiere und Umwelt. Das sind, wie gesagt, verschiedenste Verbände, die das gefordert haben, mit dem Ziel, Ernährung muss als medizinische Maßnahme gesehen werden und natürlich dadurch auch auf den Patienten individuell abgestimmt sein.
Letztendlich haben wir uns jetzt so ein paar Hypothesen überlegt oder die Recherche so in einzelne Strukturen gegliedert, dass man nochmal ganz klar die Kritikpunkte an der Krankenhausernährung vor Augen geführt bekommt. Felix hat es ja eben schon einmal angedeutet, das Angebot ist einfach nicht mehr up to date, ne? Wir haben verschiedene Erkenntnisse gehabt, auch in den letzten Jahren, was man schon alleine zum Beispiel an dem Aufbau der Ernährungspyramide sieht, ne? Ich glaube, die hatte jeder mal wahrscheinlich in der Grundschule zuletzt gesehen, ne, wo man unten die breite Basis an Getreideprodukten hat und Kohlenhydrate. Dann kann man etwas kleinerer Block mit Obst, Gemüse, anschließend Fleisch, Milchprodukte, Käse und ganz oben so ein paar Süßigkeiten und immer dieses kleine Butterstück, ne?
Ja.
Und wie gesagt, Wissenschaftler haben sich da in den letzten Jahren Gedanken gemacht und haben die ganze Ernährungspyramide etwas umgestellt. Und es gibt auch von der Bundeszentrale für Ernährung auch neue Empfehlungen, ne, wo dann eben die Basis jetzt gebildet wird von Obst und Gemüse. Dann kommt erst Getreideprodukte, ja, der Fleisch, Fisch und Geflügelsektor hat sich etwas verkleinert und mehr Platz gemacht für Käse und Milchprodukte. Und dann untergliedert man ja jetzt auch die Fette immer in gute Fette, schlechte Fette, dass man jetzt gar nicht mehr sagen kann, fettige Nahrung per se ist ungesund.
Ne? Ja, und wir können es ja mal an dieser Stelle in euren Podcast-Feed einblenden. Dann könnt ihr euch auch diese zwei Pyramiden jetzt nochmal angucken.
Felix ist echt.
Aber ich glaube, bei Spotify sieht man es nicht. Aber
weiß ich nicht.
Das seht ihr jetzt ja. Also.
Oder auch nicht.
Oder auch nicht, genau.
Aber vom geistigen Auge habt ihr jetzt ungefähr eine Vorstellung, dass ich auf jeden Fall schon anhand der allgemeinen Wissenschaft sich einiges getan hat und wie wir schon gesagt haben, im Krankenhaus eher nicht. Und man muss auch sagen, es ist halt einfach so, dass der Fleischkonsum im Krankenhaus ja einfach omnipräsent ist. Ne? Es gibt jeden Tag Fleisch.
Ja.
Zu allen Mahlzeiten, wenn man möchte.
Ja, in der Regel gibt es immer Fleisch. Also es gibt zum Frühstück Fleisch und zum Abendessen. Also Frühstück und Abendessen eigentlich das Gleiche. Man findet meistens so eine 2 bis 3 Scheiben Wurst und 1 bis 2 Scheiben Brot. Und dann abends wird das Ganze noch verfeinert durch so einen kleinen Salat oder sowas. Aber das ist dann meistens auch irgendwie so ein, keine Ahnung, Fertigsalat. Ja, Julia wollte
und
was sagen.
Ja, nee, was ich ganz witzig fand bei der Recherche tatsächlich, also habe ich schon ewig nicht mehr gehört, aber in den ganzen Krankenhausforen, wo sich dann Patienten und Patientinnen über ihr Essen echauffieren, wurde dann immer wieder gesagt, diese Scheibe Wurst, was ist das? Ne?
Ja.
Und dann wird sie immer als das Mystery Meat genannt.
Ja, ich habe auch noch ein paar Screenshots gemacht, das hatte ich ursprünglich auch mal als Outro-Idee, wo ich dir Essen zeige und du sagst, was es sein soll. Da gibt es zum Beispiel auch noch, habe ich bei Facebook gesehen, noch eine Facebook-Gruppe, wo Leute ihr Krankenhausessen fotografieren und rein posten. Also ich gehe bei der Recherche so weit, dass ich sogar bei Facebook gucke.
Krass.
Ja. Nee, aber was wir eigentlich sagen wollten, also Frühstück und Abendessen ist ja häufig ziemlich ähnlich. Es gibt einfach ein paar Scheiben Wurst mit Brot und da ist ja einfach mittlerweile auch seit 2015 schon bekannt, diese ganzen Wurst Zeug ist einfach krebserregend. Also es ist einfach so, dass wir dem Patienten wie so 3-4 Zigaretten da auf den Teller legen, weil man einfach weiß, dass durch das Räuchern oder Pökeln von Fleisch und das Haltbarmachen damit einfach Stoffe entstehen, die sind krebserregend. Und warum geben wir dem Patienten im Krankenhaus quasi krebserregendes Essen? Also wenn es auch Alternativen gibt, ne? Ist ja nicht so, das ist nicht das Billigste, also es ist schon billiges Fleisch natürlich, aber es ist nicht die billigste Variante. Das Billigste wäre Gemüse oder halt irgendwelche pflanzlichen Produkte dahin zu legen und wir geben den Patienten aber bewusst zum Frühstück und Abendessen krebserregende Substanzen und das finde ich halt einfach schon ein bisschen absurd. Das wäre wie, wenn ich halt einfach sagen würde, ja, wollen Sie zu Ihrem Mittagessen noch eine Zigarette oder? Weil wir sagen, wir verbieten ja auch Rauchen im Krankenhaus. Ne?
Echt so. Ja, und ich muss auch sagen, ich hatte mal so einen Patienten, der auch meinte, ja, gucken Sie mal bitte auf den Teller, was fällt Ihnen auf? Ne? Und dann hatte der wirklich einfach wie so eine Wurstpackung, die einfach auf seinem Teller aufgeleert wurde und dann so eine Weißbrotscheibe daneben. Wo man sich auch so überlegt, Alter, womit soll man denn dieses ganze Fleisch oder Mystery Meat oder was auch immer das überhaupt ist, essen?
Ja, man kann es rollen und dann sich noch die Butter draufschmieren, die nebenbei.
Ja, genau. Also es gab. Also,
dann geht es besser runter.
Ja, keine Ahnung.
Ja. Also jeder, der schon mal im Flugzeug saß und gedacht hat, ach du meine Güte, was habe ich denn da auf dem Teller, der musste mal im Krankenhaus gucken.
Ja. Naja, nicht nur anhand der Ernährungspyramide hat sich einiges getan, beziehungsweise, so kann man es vielleicht besser formulieren, die Ernährungspyramide, warum hat die sich eigentlich verändert? Und einen wesentlichen Anteil dazu hat zum Beispiel auch die Eat Lancet-Empfehlung geleistet von 2019, die diese Planetary Health Diet auf den Plan gebracht hat. Für alle, die das noch nicht gehört haben vorher, letztendlich hat sich diese Kommission aus 37 internationalen WissenschaftlerInnen zusammengesetzt, aus ganz, ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen und die haben sich damals schon überlegt, wie können wir eine Ernährungsgrundlage schaffen, die dafür sorgt, dass die globale Ernährung gesichert ist und zwar das auch noch 2050, wenn wir erwarten, dass hier 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde leben werden, dass alle gesund, nachhaltig und auch irgendwo satt ernährt werden. Und da hat man eben festgestellt, dass man eben die Ernährung so anpassen kann, dass man 2500 Kalorien ungefähr, was, sage ich mal, ein Erwachsener im Durchschnitt vielleicht zu sich nehmen sollte, wie man da den Speiseplan anpassen kann, damit, wie gesagt, jedem diese Ansprüche gerecht werden. Und daraufhin hat sich eben das ganze, diese ganze Ernährungspyramide so etwas umstrukturiert, ne? Und da fällt halt auch einfach auf, dass man eben Fleisch, Geflügel, Eier oder Fisch deutlich reduzieren sollte, dass man vor allem viel zu wenig Obst und Gemüse isst. Also ich habe letztens auch mal drauf geachtet, als ich dann darüber nachgedacht habe, dass man ja fünf Obst-Gemüse-Einheiten am Tag machen sollte. Ja, keine Ahnung, ich esse so wenig Obst und Gemüse mittlerweile, vielleicht so zwei.
Ich esse. Ja, ich habe heute schon anderthalb Bananen gegessen, zwei, drei.
Felix liebt nämlich Bananen.
Ich liebe Bananen.
Ja, nee. Aber also, genau.
Ja, ich weiß, man isst zu wenig Obst selbst und wir, die wir uns in Anführungszeichen ja noch bewusst und gesund ernähren, zumindest das selber denken.
Ja.
In Klammern, ich war gestern bei McDonald's, Klammern zu. Aber gut.
Ja, aber ich finde auch, im Krankenhaus sieht man schon wieder, also wie viele Obst- und Gemüseangebote kriegst du gemacht? Ich glaube, eine Beilage vielleicht bei deinem Hauptgericht.
Ja.
Und das war's.
Ja, und wenn du was mit Gemüse haben willst, musst du es ja explizit sagen. Du kriegst per se kriegst du Fleisch.
Ja,
also, wenn
und
du
Kartoffeln
nicht sagst,
und Nudeln und that's it.
Und das Essen, was extra bestellt wird auf Station, ist mit Sicherheit auch kein vegetarisches oder Gemüseessen, sondern das ist Fleisch mit Wurst.
Ja.
Ja, aber was ja das Gute ist, was wir jetzt ein bisschen geskippt haben, ist ja, dass eigentlich der Fleischkonsum zurückgeht. Also wir sind ja noch, auch da ist es ja wie bei ganz vielen Sachen, Klima, wie auch immer im Krankenhaus, dass wir Prozesse in der Gesellschaft haben, die schon viel weiter sind und wir nur noch im Krankenhaus wie mit der ganzen Reform etc. hinterherhängen. Also die Entwicklung in der Gesellschaft ist ja so, dass es viel weniger Fleischkonsum ja schon gibt, dass wir nur noch dahin kommen müssen, das auch im Krankenhaus durchzusetzen.
So sieht's aus.
Genau. Und dann haben wir, oder das nächste, was wir uns dann nochmal angucken wollten, ist, oder was die Uhr sich angeguckt hat, ist, wir haben ja im Endeffekt, müssen wir mit diesen Fallpauschalen im Krankenhaus ganz viele Sachen finanzieren und da drunter fällt dann halt auch das Essen. Ne? Also wir haben im Endeffekt 20 Kostenpunkte, die, glaube ich, die an dem DRG dranhängen, die wir finanzieren müssen. Und der DRG entsteigt ja dann natürlich nicht so, wie man das bräuchte, um das alles gegenzufinanzieren. Und ein Grund dafür ist natürlich auch das Essen. Und das könnte natürlich oder ist natürlich auch eine Ursache für eine schlechtere Qualität. Ne? Da spielen natürlich ganz viele Faktoren rein. Unter anderem natürlich aktuell die starke Inflation, ne? Dann außerdem noch der Ukraine-Krieg. Dort auf der einen Seite natürlich steigende Energiekosten, die dann auch im Krankenhaus natürlich wieder gegenfinanziert werden müssen, die dann auch wieder eine Rolle spielen, warum ich vielleicht beim Essen sparen muss. Aber wir wissen ja auch zum Beispiel, viel Getreide kommt aus der Ukraine. Wenn das nicht zu dem Preis zu haben ist auf dem Markt, steigt auch wieder der Preis für Brot und so weiter. Und da wir ja wissen, dass 2 von 3 Mahlzeiten ja aus Brot bestehen da im Krankenhaus, ist es natürlich wahrscheinlich auch eine Ursache. Auf der anderen Seite haben wir auch einen Personalmangel, der sich natürlich widerspiegelt in dieser Ernährungsbranche, in dem Ernährungsbusiness, worunter natürlich die Produktion und Frische der Produkte leidet. Was im Endeffekt da, was ich eigentlich auch gar nicht so wenig fand, ist, dass 4 von 10 Krankenhäusern sogar nur über externe Betriebe, die das Essen beziehen. Also ich hatte mal gedacht, es wird viel mehr von extern gecatert und das hattest du ja im Endeffekt auch gesagt in der Vorbesprechung, ne, dass mittlerweile die Krankenhäuser eher wieder die Produktion ins Haus zurückholen, weil es billiger ist, als das catern zu lassen. Und am Ende des Tages ist halt an alledem der DRG schuld. Ne? Also ja.
Genau, nee, was ich auch erstaunlich fand eigentlich in dem Zusammenhang bezüglich der DRG, dass sich nämlich diese Patientenedukation bezüglich einer Verbesserung ihrer Ernährungsgewohnheiten einfach in diesem DRG nicht lohnt. Ne? Weil wir haben ja immer mit den Fallpauschalen das Ziel, ja alle Leute möglichst schnell durchzuschleusen. Und dann hat man eben gesagt, auch gerade was die Ernährungsberatung oder Ernährungsumschulung betrifft, lohnt es sich nicht, das auf Patienten anzuwenden während des Aufenthalts, weil die im Schnitt ja nur maximal mit den verschiedensten Erkrankungen eine Woche da sind. Und in der Zeit wäre es nicht möglich, jemanden einen anderen Ernährungslifestyle zuzuführen.
Ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist ja immer wieder diese Missperception, dass man ja im Endeffekt ist ja die kleinsten Dinge können schon Unterschied machen und
genau, aber ich finde auch daran sieht man ja genau das, was wir eben gesagt hatten in diesem offenen Brief, dass Essen nicht als Medizinprodukt gesehen wird. Ne? Das ist einfach wie, die Wäsche muss halt gewaschen werden, wenn der Patient da ist. Der Patient hat irgendeinen gewissen Anspruch auf Hygiene, den wir halt hier durchführen.
Gewährleisten müssen, ja.
Genau, und so wird das Essen halt auch betrachtet.
Ja. Ne? Das ist halt eher wie wahrscheinlich eher wie im Gefängnis, dass man die halt Leute irgendwie ernähren muss, damit sie nicht sterben.
Ich glaube, da leben wir uns jetzt.
Nee, aber du weißt, also,
ja, ich weiß, was du
auch
meinst.
Wenn es ein krasser Vergleich ist, am Ende des Tages geht es darum, dass da keiner verhungert. Also, das ist, wir haben den Auftrag, die Leute zu ernähren, wenn sie im Krankenhaus sind, und das wird halt zu dem Faktor 5 Euro abgebildet und nicht darüber hinaus. Und ist in den letzten Jahren irgendwie im Schnitt 1,50 Euro teurer geworden oder so in der Größenordnung. Ne? Und das spiegelt sich halt absolut nicht wider. Und darunter leidet die Qualität, die da vorher schon schlecht war.
Was auch noch interessant ist beim Thema Krankenhausessen, ist natürlich nicht nur die Auswirkung auf den Patienten und auf die Patientin, sondern auch auf unser Klima. Wir haben das schon mal angerissen in einer vorherigen Folge Klimakrise Krankenhaus. Natürlich hat auch die Essensproduktion und vor allem auch der Fleischkonsum in den Krankenhäusern einen erheblichen Einfluss auf unsere nationalen Emissionen. Und letztendlich, wenn man sich das Ganze von ganz außen betrachtet, sind letztendlich Nutztiere und die Fleischproduktion mit bis zu 30% für unsere ganzen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Was echt super, super viel ist. Natürlich soll man nicht komplett seinen Lifestyle umkrempeln und als Fleischesser auf seinen Fleischkonsum verzichten, aber schon alleine eine geringe Reduktion könnte natürlich deutlich unsere nationalen Emissionen verbessern. Ne? Und wenn man jetzt nochmal das Krankenhaus an sich betrachtet, beziehungsweise das Gesundheitswesen, kann man sagen, dass zum Beispiel in Deutschland das Gesundheitswesen mit bis zu 5% an allen Emissionen verantwortlich ist. Krankenhäuser machen da ungefähr 3% aus und die Verpflegung im Krankenhaus, also die Essensherstellung, wird mit 17% dann bemessen. Ja. Also, und da könnte man tatsächlich schon alleine durch den Verzicht auf Fleisch oder die Anpassung das Ganze um die Hälfte reduzieren. Ne?
Genau, und man will den Leuten ja, wie gesagt, auch nicht das Fleisch wegnehmen, aber es geht ja schon darum, dass man, wenn man es einfach ein bisschen einschränkt oder den Leuten halt vielleicht auch per se erstmal was Vegetarisches anbietet, bevor man ihnen Fleisch anbietet, damit würde man, glaube ich, schon weiterkommen. Ne? Und es würde sich ja wahrscheinlich auch die meisten Leute nicht so krass dran stören. Besonders nicht dreimal am Tag. Also ich glaube, die wenigsten Leute essen drei Mahlzeiten am Tag Fleisch.
Genau, und zwar isst man halt auch nur das, was auf den Teller kommt. Ne?
Genau. Und wenn es eh nicht aufgegessen wird, dann muss es jetzt auch nicht nur Fleisch sein. Weil das ist ja auch die andere Wahrheit. Wenn immer alles, was an Fleisch produziert wird, dann noch aufgegessen wird, aber es wird ja trotzdem nur die Hälfte gegessen. Also das ist ja auch einfach Fakt, dass super viele Patiententeller halt einfach 2/3 oder 50% voll wieder weggeschmissen werden. Ja. Also es ist nicht so, dass da immer alles aufgegessen wird, nur weil da Fleisch auf dem Teller liegt. Genau, aber das wäre ja auch was, was da ein bisschen den nächsten Punkt aufgreift, nämlich es fehlt einfach die Struktur. Ja, man hat einfach zu wenig, also im Vergleich zu früher, haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen, die Julia und ich haben früher zum Teil noch die in unseren Pflegepraktika die Bestellungen aufgenommen und die Leute gefragt, was sie essen wollen. Das wurde dann irgendwann durch eine neue Berufsgruppe, würde ich mal fast sagen, abgelöst, so Patienten-Essenbesteller.
Hostessen.
Hostessen, genau. Die dann die Bestellung aufnehmen. Und da hatte sich, sage ich mal, schon ein bisschen was getan, dass es von der Pflege halt eine extra Berufsgruppe gekommen ist. Aber es fehlt halt der nächste Schritt, nämlich Leute, die das professionell gelernt haben, wie DiätassistentInnen, die quasi die Leute mal wirklich beraten, die auch ein bisschen drauf eingehen, was denn jetzt, sage ich mal, gut wäre in der individuellen Position, sozusagen die Leute da unter die Arme zu greifen. Ne?
Genau, also ich glaube, da muss man aber zwei Dinge einmal noch separieren. Worüber ich in der Recherche gestolpert war, war halt wirklich dieses, man hat im Krankenhausalltag, ich weiß gar nicht, ob es jetzt aktuell ist, aber zumindest jetzt in der Orte, wo wir zuletzt waren, da gab es ja immer eine Person, die ist wirklich, die war auch ganz anders angezogen, ist über den Gang gelaufen, hat jeden gefragt so, ja, was würden Sie heute gerne essen, was würden Sie morgen gerne essen? Und ich dachte mir immer so, okay, krass, was ist das für eine Luxusberatung hier?
Ja. Ne?
Also, dass man so dann in so ein iPad eintippt, was man halt gerne hätte, also vegetarisch oder Fleisch in den meisten Fällen. Aber letztendlich ist es ja aus einer viel nachhaltigeren Perspektive zu betrachten, ne? Dass es jemanden gibt, der halt wirklich gezielt die Bestellung aufnimmt und dann halt auch nur das Essen bestellt, was halt gebraucht wird auf Station.
Ja.
Ne? Und dass man halt nicht wieder, dass halt morgens geguckt wird, okay, wir haben 20 Leute auf Station, 5 kommen noch dazu. Ja, ich würde mal schätzen, 2/3 wollen Fleisch, 1/3 will vegetarisch und das bestelle ich jetzt.
Ja.
Und dann hatte man 1000 Essenstablette, die dann halt letztendlich einfach wieder so zurückgeschickt wurden, wie sie gekommen sind, nämlich unangetastet. Ja, und dass man halt eben auch versuchen will, weniger wegzuschmeißen. Ja. Und das andere ist halt natürlich, was du dann auch meintest, diese Diätassistenten, höre ich jetzt auch das erste Mal. Ja. Also Schab zum Beispiel kannte das aus seinem alten Krankenhaus auch, ne, dass es da jemanden gab, den konnte man anrufen und sagen, okay, ich habe hier Patientin X, was weiß ich, die nimmt nicht zu, wie können wir die Nahrung optimieren, vielleicht mit Zusätzen. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt gibt, dass man wirklich sagt, okay, hier möchte jemand abnehmen, der hatte jetzt seinen Herzinfarkt, weil er halt eben zu viel auf den Rippen hat. Bitte sag ihm, wie er vielleicht abnehmen kann. Ne?
Ja.
Ich meine, es ist ja auch ein absolut umfangreiches Gespräch, erstmal herauszufinden, was ist denn jemand am Tag? Ne? Wo ist der vielleicht zu viel?
Genau, vielleicht ist er ja ganz gut, aber trinkt halt nur Eistee.
Genau. Und das Bewusstsein halt erstmal zu schaffen und zu sagen, ja, okay, aus meiner Sicht würde ich Ihnen empfehlen, das und das so und so umzustellen. Ja.
Ja.
Und das ist halt auch bei der Recherche halt aufgekommen, dass es halt aktuell auch nur noch an jedem 10. Krankenhaus in Deutschland überhaupt so jemanden gibt. Ne?
Ja, ja.
Oder? Also ich glaube, an meinem Haus, wo ich jetzt arbeite, gibt es das gar nicht, ehrlich gesagt.
Ich werde mir das jetzt auch Hausaufgabe machen, das rauszufinden bis zur nächsten Folge, dann kann ich das ja beim Intro sagen. Aber ich weiß es jetzt persönlich auch nicht, ob es das gibt bei uns, aber das Essen sieht zumindest so aus, wie man es kennt, sage ich mal.
Ja.
Aus dem Krankenhausalltag. Also.
Genau, also ich glaube auch nicht, das ist ja einfach auch das Ding. Was können wir auch aus ärztlicher Sicht halt anders machen?
Klar.
Ne, wir können halt sagen, der kriegt Vollkost, der kriegt, man kann ja leichte Kost sagen oder irgendwie passierte Kost, wenn jemand eine Schluckstörung hat. Ne?
Ja.
Es gibt ja auch Diabetikerkost, ne?
Klar.
Dann ist da halt eben der Pudding nicht mit dabei als Nachtisch oder
zuckerfrei.
So.
Zuckerfrei.
Genau, ne? Aber ich meine, das war's. Ja,
ja, ich habe, seitdem ich arbeite, noch nie krass auf die Ernährung eines Patienten Einfluss genommen, außer dass ich gesagt habe, stell dir mal noch irgendwie so Astronautenkost hin, der ist super dünn.
Ja, ja.
Also sonst habe ich sowas, also von gar keinen Kontakt dazu, obwohl das natürlich auch im weitesten Sinne, wie wir jetzt schon gesagt haben, natürlich dazugehört.
Ja.
Also das spiegelt sich aber, oder ich meine jetzt, Swanny, wenn du zuhörst, kannst ja sagen, ob es eine Vorlesung dazu gab. Ich war auf jeden Fall nicht da. Aber es hat sich jetzt im Medizinstudium jetzt nicht so, fand ich, wiedergespiegelt, dass wir da irgendwie was zu gelernt haben. Ne? Also,
gar nicht.
Genau.
Ja. Wüsste ich nicht. Ne?
Ja.
Ist ja sonst auch eine eigene Berufsgruppe, muss man sagen. Aber ich finde auch, es gehört eigentlich schon dazu, dass man so ein bisschen Know-how hat. Ich meine, wir lernen, wie Aminosäuren produziert werden oder vielleicht das höchste der Gefühle, wo die noch ein bisschen drinstecken. Aber alles andere.
Ja, und wie gesagt, das sind auch alles Sachen, die kosten ja nicht viel mehr Geld. Also mehr, also es klingt immer so, als wäre das alles super aufwendig und super mehr Aufwand, aber ich glaube, es ist im Endeffekt ist das wieder ein bisschen Schulung. Ne? Du musst halt die Mitarbeiter, die schon da sind, wahrscheinlich einfach noch schulen, ne? Dass die ein bisschen
sensibilisiert werden.
Und dann muss man halt gucken, was man halt anpassen kann. Und da kann man immer was, ändern, ohne dass man die Bank sprengt, sage ich mal.
Ja, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, der Bedarf ist da. Ne?
Ja.
Wenn man sich die aktuellen Zahlen betrachtet, bei 20 Millionen Krankenhauspatienten in Deutschland ist schon alleine bei Eintreffen im Krankenhaus jeder vierte mangelernährt. Ja,
ja.
Und das betrifft halt vor allem auch Leute, weil sie alt sind,
ne?
Weil vielleicht auch natürlich eine Grunderkrankung da noch mitschwingt, ne? Zum Beispiel Tumorpatienten. Und diese Zahlen werden sich einfach noch deutlich verschlimmern. Also man erwartet jetzt, dass die Zahlen waren jetzt von 2008 gewesen, dass ungefähr 4 Millionen eben untergewichtig oder mangelernährt sind und bis 2050 einfach aufgrund des steigenden Alters der Bevölkerung werden es schon 10 Millionen sein. Ne? Und das ist einfach ein absolut präsentes Problem.
Ja.
Und was halt auch noch dazu beiträgt, muss man halt sagen, gerade wenn wir halt von alten Menschen auch sprechen, es gibt auch ganz interessante Studien, die halt immer anhand des Nutrition Days, der einmal jährlich stattfindet, erfasst werden. Und da können sich nämlich Krankenhäuser oder Gesundheitseinrichtungen wie Pflegeheime zum Beispiel drauf bewerben, dass sie mitmachen. Und dann wird nämlich die Qualität erfasst. Und da geht es zum Beispiel nämlich auch darum, gerade wo fußt denn diese Mangelernährung oder was sind auch vielleicht gewisse Folgen da drauf?
Ja.
Und da hat man eben auch festgestellt, dass zum Beispiel viele alte Menschen im Krankenhaus auch gar nicht ihr Essen aufessen überhaupt. Ne? Warum auch immer, ob es jetzt nicht schmeckt oder vielleicht können sie es auch einfach nicht. Ne? Oder man weiß ja auch, wie es ist. Manchmal wird dann einfach viel zu schnell abgeräumt. Ja.
Ja.
Und dann wird einem das Essen einfach leider unter der Nase.
Ja, oder man ist während dem Essen bei einer Untersuchung.
Ja. Ja, ist ja auch sowas, ne? Und dann fällt halt einfach auch auf, dass zum Beispiel hier im Krankenhaus das sind jetzt Zahlen von 2018, dass dann einfach auch während des Krankenhausaufenthalts fast jeder Zweite deutlich an Gewicht verliert, unbeabsichtigt. Ja. Und das ist doch schlimm. Also, ne, wenn man halt schon im Krankenhaus ist, wo man eigentlich gesund werden sollte, ja und dann einfach aufgrund von strukturellen Problemen oder woran es halt, wie gesagt, auch immer hapert, dann auch noch man an Gewicht verliert.
Ja, ich glaube, wir haben halt diese zwei Extremgruppen im Krankenhaus, halt einmal die alten Unterernährten und einmal diese gut situierten, oder das ist nicht mal unbedingt gut situierten, aber diese Normalos, ne, die halt in der Regel oder zunehmend übergewichtig sind, ne, die wir dann noch mit mehr ungesundem Essen halt, sag ich mal, Fett füttern.
Ja.
Ja, und oder wo wir kein Bewusstsein herstellen, wie es auch vielleicht anders gehen kann. Und die alten Leute fallen halt unter den Tisch, weil die halt also die werden halt einfach so abgefrühstückt mit Essen. Also die nehmen dann Essen,
Ja, und das muss man ja auch sagen. Also es gibt relativ wenig Daten überhaupt zu Krankenhausessen, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Aber ich glaube auch nicht, dass jetzt bei der Kreation einer Speise überlegt wird, okay, wie viel Protein habe ich jetzt da drin, wie viel Kohlenhydrate habe ich da drin, whatever. Nee. Und ich finde, das hat ja zum Beispiel auch noch eine andere Studie gezeigt, nämlich aus der Schweiz. Da hatte man nämlich überprüft, wie man die Mortalitätsrate vielleicht beeinflussen kann, wenn man Patientenernährung speziell auf den Menschen abstimmt. Ne? Ja. Und da hat man eben festgestellt, dass tatsächlich, wenn man sich die Mühe gemacht hat und Essen Patienten individuell angepasst hat, dass dort die Mortalitätsrate tatsächlich um 3% gesunken ist im Vergleich zu denen, die halt einfach standardisiertes Essen kriegen.
Ja.
Und das finde ich schon erstaunlich. Klar. Ne?
Ja, aber das sind wieder diese kleinen Sachen halt. Ne? Das ist, man kann schon mit so, selbst so kleine Dinge haben halt dann am Ende wirklich einen Einfluss aufs medizinische Outcome auch.
Ja.
Das, was du ja auch schon gesagt hast, Essen muss halt eher als Medizin gesehen werden und nicht als einfach nur Mittel zum Zweck. Ja, als so, ja, als, wie gesagt, als Gefängnisessen. Ja, halt nur, dass die Leute nicht verhungern oder zumindest auf dem Papier nicht verhungern, weil sie ja ihre Schnitzel jeden Tag bekommen oder ihren komischen Braten mit random Soße und Kartoffeln.
Ja.
Wo man nicht weiß, ob es Kartoffelbrei ist oder feste Kartoffeln. Aber ja, ne, sondern das ist nicht nur Mittel zum Zweck, sondern es sollte halt auch die Leute weiterbringen.
Ja.
Genau wie ihre Medikamente sie weiterbringen sollen.
Ja, genau. Ne, und man muss auch sagen, das ist noch vielleicht ein anderes strukturelles Problem, aber ich glaube, das ist etwas, was auch jedem eigentlich auffällt, wenn man im Krankenhaus ist. Man wird ja auch oft gefragt irgendwie von Angehörigen oder Leute, die warten, wo kann ich mir hier vielleicht was zu essen oder zu trinken holen? Und dann verweist man eigentlich in der Regel immer auf einen Schokoriegelautomaten, einen Softdrinkautomaten. Ne?
Safe.
Oder Felix und ich waren ja auch mal in Wien gewesen im Krankenhaus. Da gab es am Eingangsbereich auch noch einen schönen Dönerladen. Ne? Aber es gibt halt nirgendwo, also man könnte ja auch eine Salatbar hinstellen oder einen Automaten mit frischem Obst und Gemüse, was man sich ziehen kann. Oder auch einfach einen Wasserautomaten. Das gab es auch tatsächlich mal als Studie in einem anderen Krankenhaus. Ich habe die leider jetzt nicht mal gefunden, aber wenn man halt das Angebot einfach auch verändert, dann wird automatisch einfach ein gewisses Umdenken erreicht.
Ja, aber ich glaube, da ist generell noch so eine Misswahrnehmung, was mir gerade noch auffällt. Mhm. Und zwar, es ist ja wie, wenn ich jetzt, sage ich mal, im Krankenhaus jemanden besuche, dann bringe ich dem nicht Obst mit, sondern ich bringe Merci's mit, ich bringe, sage ich mal, so Soulfood-mäßig was mit. Und das ist ja das gleiche Ding, weil du sagst ja, okay, ich mache ja einmal natürlich vielleicht, weil es auch billiger ist, den Schokoautomat dahin, aber jetzt in dem Krankenhaus, wo ich jetzt arbeite, da wird einfach in der ZNA, wird einfach Kaffee und so Schokoriegel verteilt, weil man halt sagt, ja, also nehme ich jetzt zumindest mal an, man will den Leuten was Gutes tun, dass die so als Annehmlichkeit, aber das ist ja trotzdem, natürlich ist es bescheuert und falsch, weil warum soll ich den Leuten was geben, was per se ungesund ist, in einem Setting, wo wir den Leuten ja gesundheitsförderndes zukommen lassen wollen. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, das, wie gesagt, fängt halt auch bei den Mitbringseln an und Leute, die das Essen nicht essen wollen, lassen sich auch keinen Salat mitbringen, sondern McDonald's.
Genau, aber ich glaube, deswegen ist es ja umso wichtiger, dass man aus dem Krankenhaus heraus halt gewisse Steine einfach schon setzt, ne? Und halt auch darauf aufmerksam macht, dass man vielleicht seine Lebensgewohnheiten etwas anpassen muss. Ne?
Ja, ja.
Und eben dadurch, dass man halt sagt, okay, es ist gesünder, wenn sie sich eine Banane am Automaten ziehen, als einen Twix.
Ne? Ja, aber ich glaube, das ist halt eine krasse Fehlwahrnehmung, die einfach noch herrscht. Und die ist ja bei uns, also wenn du jetzt mal guckst, was haben uns unsere Eltern gegeben, wenn wir krank waren? Du hast ja auch nicht was Gesundes bekommen, sondern du hast eine Schokolade bekommen, was dich ja aufmuntern sollte oder so. Oder wenn du krank warst, dann wurde ja immer gesagt,
die Krankheit drauf.
Nee, aber du weißt, was ich meine, dann konntest du mehr essen oder mehr ungesundes essen, weil du gesagt hast, ja, das ist, die Krankheit kostet gerade viel.
Hauptsache, sie isst was.
Genau, kostet gerade viel Energie und damit die überhaupt was isst. Ja. So, ich meine, damals waren wir Kinder, aber trotzdem, wir haben dann tendenziell auch eher was Ungesundes bekommen, außer wir hatten irgendwie Magen, Darm und selbst da haben wir Cola, dann ausgeklepperte Cola bekommen, was einfach nur so Zuckerwasser ist. Aber ich meine, macht dann auch wieder an einem gewissen Punkt Sinn natürlich, aber du weißt, was ich meine. Also man hat so diese Annahme einfach, wenn jemand krank ist, dann will ihm was geben, was per se ungesund ist, weil es ihm ja auch wieder gut tut. Ja. Ne? Nicht?
Also, ja, also klar. Ja. Ne, aber ich finde, das ist ein ganz anderes, wie gesagt, aus Angehörigensicht oder Patientensicht nachvollziehbar. Deswegen finde ich, das Krankenhaus an sich hat die Aufgabe, gewisse Dinge einfach...
Ja, ein bisschen mehr Lehrer zu sein und nicht nur Dienstleister dann an der Stelle.
Ja, genau.
Ja, auf jeden Fall.
Voll. Das ist genau, zum Beispiel in der Uniklinik gab es auch immer einen Herzchirurgen, der erstmal, wenn er morgens dann Visite gemacht hat, dann hat er jemanden Bypass gemacht, weil die Herzkranzgefäße verstopft waren.
Ja.
Dann das Erste, was er gemacht hat, ist erstmal die Butter vom Frühstückstablett runterzunehmen. Ne? Weil man einfach weiß, dass gewisse Dinge geändert werden müssen, damit die nächsten Gefäße nicht wieder verstopfen.
Ja, damit er nicht dann zur nächsten OP kommt.
Ja, aber ist ja auch dumm. Da muss man einfach sagen, der Mensch kriegt keine Butter mehr morgens.
Klar. Ja, aber wie gesagt, die Mühe wird sich halt häufig nicht gemacht, obwohl es weder mehr Arbeit macht,
aber das ist ja genau das
noch
Ding.
Mehr Geld kostet.
Ja, und es ist ein Päckchen Unterschied.
Ja, ich weiß. Ich stimme dir ja zu. Aber wir können ja nicht hier mehr machen, als nochmal unsere Verbesserungsansätze kundzutun und zu hoffen, dass das ein oder zwei Leute vielleicht hören, die dann Lust haben, sich im Krankenhaus zu melden. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, was zu verbessern, Julia.
Das stimmt.
Und zum Beispiel gibt es schon ganz viele Standards, an denen man sozusagen... wo man sich auch zertifizieren lassen kann. Ne? Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ganz viele Informationsmaterialien auch auf der Internetseite hat, die sozusagen, wo sich Krankenhäuser melden können und sagen können, ich möchte mich bitte hier nach DGE Qualitätsstandards zertifizieren lassen und damit ihre Krankenhausernährung, sage ich mal, auf eine gesündere oder bessere Schiene zu bringen.
Ja.
Und die bieten ja auch schon ganz viele Rezeptvorschläge an, was du ja auch im Vorgespräch erzählt hattest.
Ja, es gibt gesamte Organisationen und Pilotprojekte sogar, ne, wo sich wirklich, wo es Spezialisten dafür gibt, einfach Menschen bzw. Krankenhäuser nach DGE-Qualitätsstandard anzupassen.
Ja.
Eben nach diesen Eat-Lancet-Empfehlungen, dass dort halt einfach wirklich jegliche Hürden weggenommen werden. Es gibt Pläne von der BKK Provita, wo man halt wirklich Step für Step gucken kann, tatsächlich als Individuum. Ne?
Ja.
Es gab ein Beispiel im Amboss-Podcast, hatten wir uns beide angehört, ne, wo sich eine Assistenzärztin das zur Aufgabe gemacht hat, ihr Krankenhaus wirklich dementsprechend umzugestalten.
Ja.
Ne? Und es gibt viele, viele Pläne. Und es kostet wahrscheinlich noch nicht mal...
Es kostet nicht mehr Geld.
Genau, es kostet billiger. Nicht mehr Geld. Ja. Ne? Aber man muss sich halt einfach die Arbeit machen und Dinge ändern.
Ja.
Und ändern wollen.
Ja, genau. Ja. Man muss, das ist ja häufig das, was fehlt, ist der Wille, was zu ändern. Oder überhaupt erstmal das Bewusstsein zu haben, dass das ja überhaupt nicht gut ist.
Ja.
Ja. Aber das machen wir jetzt ja heute für euch schon. Wir stellen jetzt Bewusstsein her und ihr müsst dann nur noch was ändern.
Ja.
Okay.
Ja. Naja, nichtsdestotrotz, Felix und ich haben auf jeden Fall eigentlich einen Verbesserungsvorschlag gefunden, wo es eigentlich no excuses gibt, den nicht umzusetzen. Und zwar sind wir über das Beispiel von den New Yorker Krankenhäusern gestolpert. Möchtest du es vielleicht einmal?
Genau, und zwar die im Endeffekt nach dem Motto grüner by default. Also im Endeffekt die normale Ernährung, die es im Krankenhaus einfach standardmäßig gibt, ist vegetarisch bzw. vegan. Und nur wer quasi explizit sagt, er möchte Fleisch essen oder fleischhaltiges Lebensmittel zu sich nehmen, der bekommt es dann auch. Also es kostet auch nicht mehr oder so, aber ist einfach so, dass man erstmal vegetarisch-veganes Essen bei Default bekommt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das ist was wir 100% unterstützen. Und ich finde, das ist eigentlich auch, wie gesagt, es sollte einfach Standard sein. Das würde die Leute auch nicht stören, solange man ihnen, und das fand ich im Amboss-Podcast auch ganz charmant, nicht zuerst ihren Currywurst-Freitag wegnimmt, sondern dass es halt für die Patienten einfach erstmal vegetarisch gibt. Und die meisten Leute werden sich nicht dran stören, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch wenn der Aufschrei natürlich wieder groß wäre, aber es wird wahrscheinlich dann doch weniger Leute stören. Wir nehmen natürlich hier die alten Leute mal raus. Ne? Auf der Geriatriestation kannst du natürlich immer noch Fleisch bei die Default geben und nur vegetarisch auf Nachfrage. Aber man kann das einfach, denke ich, standardmäßig umsetzen, ohne dass es zu einer krassen Unzufriedenheit führen würde.
Das glaube ich auch. Ne? Also das muss ich sagen, finde ich immer noch einen sehr, sehr guten Ansatz. Ich glaube, viele Krankenhäuser machen das auch tageweise tatsächlich einfach schon. Da gibt es verschiedene Konzepte, wie man, also es tut sich auch einiges, muss man sagen. Ne? Das, aber ich glaube auch, dass man viel, viel, viel mehr dafür sensibilisieren muss, dass man auch als Arzt, Ärztin, als Fachpflegekraft oder jeder, der im Krankenhaus arbeitet, einfach auch ein bisschen drauf gucken sollte, okay, wer braucht vielleicht unterstützend noch Ernährung?
Ja.
Ne? Also ich glaube, ja, das Bewusstsein muss auf jeden Fall dafür geschaffen werden, dass Essen doch eher als Medizinprodukt gesehen wird, genau, als Fallpauschale.
Und da muss man sich halt dann auch die Mühe machen, dann entsprechend die Leute zu schulen, ne, dass man halt Hostessen hat, wie du es gesagt hast, die halt schauen, was ist der Patientenbedarf individuell, und das wird auch am Endeffekt immer dazu führen, dass erstens die Sachen aufgegessen würden, also die Leute nicht unbeabsichtigt abnehmen, die schon dünn sind, und auf der anderen Seite Leute, denen es gut tut, ne, oder die davon profitieren, auch dann die für sie abgestimmte Ernährung bekommen, im Sinne von vielleicht weniger Kalorien, mehr Gemüse, mehr Frisches und weniger prozessiertes Fleisch, was am Ende genauso krebserregend ist wie die Zigarette.
Ja.
Naja, aber die Zigarette können sie ja dann trotzdem noch rauchen. Na, die will ich ja auch nicht wegnehmen. Ne?
Die ist ja auch mal gut für die Mobilisierung.
Genau, die ist gut für die Mobilisierung. Und dann da schmeckt auch der Landjäger doppelt gut draußen. In der einen Hand eine Zigarette, in der anderen Hand ein Landjäger.
Ja, so sieht's aus.
Genau, also wir fassen nochmal zusammen. Unsere Vorschläge, einmal mehr Informationen. Man kann sich zertifizieren lassen, die Möglichkeiten liegen auf der Straße, man muss sie nur aufheben. Zweitens, die Leute schulen und intern vielleicht das Personal einfach noch mehr auf diese individuelle Patientenernährung sensibilisieren, ne, vom Koch angefangen bis hin zur Hostess, die das Essen bestellt und koordiniert, und vegan bzw. vegetarisch bei Default, ne, und nicht mehr so viel Wurst, weil das eh krebserregend, ja. Also, oder Julia?
Ja, genau. Und dadurch wird halt auch weniger weggeschmissen, was natürlich auch mal wieder gut für die Umwelt ist.
Genau. Yummy. Okay. Dann würde ich mal sagen, wir wollen noch ganz kurz auch nochmal hier an der Stelle in unserem beliebten Outro, nochmal einen Food-Tipp mitgeben, jeder von uns. Und zwar, wir haben ja auch jeden Tag wieder den Struggle, uns zu überlegen, was wir denn auf die Arbeit mitnehmen, beziehungsweise ich habe mensamäßig auf jeden Fall ein Upgrade hinter mir mit meinem Jobwechsel, aber trotzdem muss ich ja auch immer wieder was mitnehmen, und da möchte ich euch allen da draußen vielleicht Inspiration, wie auch immer, zur Verfügung stellen, und ich fange einfach mal an, oder Julia?
Yes.
Genau, und zwar, ich bin hier der Frühstücksbeauftragte auch in meiner Beziehung und bereite immer für mich ein großes Müsli und für meine Freundin ein kleines Müsli vor. Das besteht aus 40 Gramm weichen Haferflocken, also nicht die festen Haferflocken, ich weiß immer nicht, wie die heißen, zarte Haferflocken. Dann kommt dann ein Löffel von einem pflanzlichen Proteinpulver rein mit Schokogeschmack. Das wird aufgegossen mit Hafermilch. Dann kommen da noch Trockenfrüchte rein. Also ganz der Klassiker bei uns ist Ananas, schmeckt super lecker. Und man kann auch so getrocknete Erdbeeren oder gefriergetrocknete Himbeeren reinmachen. Das ist alles, das ist dann aber wieder ein bisschen teurer. Also ich bin Ananas-Fan. Das heißt, da habe ich schon mal meine Sweetness auch drin, und die gehen dann über Nacht noch so ein bisschen auf und schmeckt dann echt mega lecker. Und dann kommen dann noch immer ein bisschen frisches Obst rein. Das ist dann in der Regel Banane, Apfel, bisschen Birne, wenn, oder was halt gerade Saison hat, Blaubeeren stehen immer hoch im Kurs. Und das Ganze wird dann noch getoppt mit ein paar Walnüssen und mit so Kokoschips. Und wenn wir haben, auch nochmal irgendwie einen Löffel von einem pflanzlichen Joghurt. Und das ist dann das Frühstück.
Yummy.
Yummy. Mega, mega lecker. Zwar, das ist wirklich jeden Tag mega lecker. Also, ich werde das jetzt auch als Beweis dann nochmal filmen, ne, damit wir jetzt auch vom Medfluencer zum Food-Influencer werden. Und das euch dann nochmal zur Verfügung stellen.
Make my dream come true.
Genau.
Ja.
Und ja, was hast du noch als Tipp, Julia?
Ja. Genau, also was ich nochmal kurz sagen wollte, was wir auch mal gerne machen, ist natürlich Kuchen backen. Haben wir auch schon häufiger gesehen. Macht immer sehr gute Laune auf der Arbeit.
Und ist super gesund.
Und ist super, super lecker. Und genau, mir fällt immer das Frühstücken tatsächlich ein bisschen schwer in letzter Zeit morgens, aber ich freue mich dann umso mehr darüber, wenn ich mir ein leckeres Mittagessen mitnehme. Und wir kochen immer ganz gerne vor, auch in größeren Portionen, damit man sich die Zeit unter der Woche sparen kann. Und was wir jetzt schon häufiger gemacht haben und ich sehr empfehlen kann, ist einfach Lasagne.
Ja.
Hält sich nämlich super. Wir ernähren uns eigentlich auch hauptsächlich vegan tatsächlich zu Hause. Und als Basis dient da immer ein Suppengemüse, Sojakanulat, was aufgekocht wird, wird beides angebraten mit ein bisschen Zwiebel und Knoblauch, abgelöscht mit einem leckeren, alkoholfreien Rotwein, bisschen Tomatensauce und paar Gewürze, können wir euch nochmal auch aufschreiben und dann einfach schichten in den Ofen, finito. Und es hält sich, wie gesagt, mega gut. Man kann es super lecker nochmal in der Mikrowelle dann auch aufwärmen. Und ich finde, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl, dass man doch schon mal was Gesundes zu sich genommen hat am Tag.
Macht ihr da eigentlich eine vegane Bechamel dann auch drauf?
Habe ich auch schon gemacht, aber ich kaufe mir jetzt immer diese vegane Creme Fraiche einfach, um das Ganze dann noch ein bisschen cremiger zu gestalten. Genau.
Und veganer Käse oder nicht?
Ja, na klar.
Ja, man muss ja mal fragen.
Ja, und vegane Lasagneplatten auch noch.
Ja, die sind ja schon vegan. Obwohl, es gibt welche mit Ei wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich.
Aber das sind frische.
Diese harten. Dann.
Ja, genau. Diese harten, wie harte Nudeln.
Aber ich finde das immer ganz gut, weil wenn die Zeit halt mal nicht da ist, auf der Arbeit da in die Mensa zu gehen oder so, dann ist das auch mal schnell vom PC gegessen.
Das stimmt. Und eine Mikrowelle gibt es überall.
Yay.
So, liebe Julia, dann haben wir es doch jetzt schon wieder geschafft, würde ich mal sagen. Mhm. Geht schon wieder auf die 1-Stunden-Marke zu. Und wir haben ja noch so eine Art Podcast-Sonderfolge produziert, die ist aber nicht frei verfügbar ist, nämlich die ist letztens auf deinem Geburtstag entstanden, vor jetzt mittlerweile schon wieder über zwei Wochen. Mhm. Da möchte ich dir natürlich nochmal herzlich gratulieren. Jetzt sind wir beide im 30er-Club.
Ich dachte, wir leben nicht mehr in der Vergangenheit, Felix. Hast du vorhin noch gesagt?
Ja, aber deswegen, ich habe ja schon die Zeit angepasst.
Ach so, okay.
Ich habe ja gesagt, schon in mittlerweile über 2 Wochen. Und jetzt wäre es ja gestern, wäre es ja vor 2 Wochen gewesen. Egal, vielleicht schneide ich das raus.
Ja.
Genau, auf jeden Fall habe ich zu deinem Geburtstag ein kleines Special vorbereitet gehabt. Und zwar ein Gästebuch, ein Audio-Gästebuch. Da durften die Leute hier mit unseren Mikros und diesem schönen Aufnahmesetting, was wir haben mittlerweile, mal dir ein paar Grüße da lassen. Und jetzt zum guten Abschluss dieser Folge, wenn ihr noch bis nach die Musik dran bleibt, dann könnt ihr noch mal den leicht angesäuselten Felix hören, wie er dich, Julia, noch den letzten 20 Sekunden vom Geburtstag vorm Mikro volllabert.
Nice.
Genau. Wer sich das nicht anhören will, der kann sonst in der Zeit natürlich auch eine E-Mail schreiben auf messerschneidepodcast@gmail.com und uns Feedback zu dieser Folge geben oder uns bei Instagram besuchen und mal gucken, ob schon das Frühstücks- oder Lasagne-Rezept online ist bei AMS-Podcast. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Bewertungen bei Apple und Spotify. Und yeah, Julia, I think this is it now.
By default.
This episode is about to be over, so let me turn on the music, oder?
Yep.
Okay. Time to say goodbye. Friends.
Tschüssli, Müsli.
Perhaps bis in 2 weeks.
Gibt's kein Outro-Rap?
My name is Felix and I like to... Keine Ahnung. Ist kein guter Reim eingefallen. Aber jetzt haut rein, Leute. Ab auf die Streets. Ab nach draußen. Genießt die Zeit und schaut, dass ihr euch gesund ernährt. Vielleicht im Krankenhaus mal ein bisschen freshen Input gebt. So wie wir es hier machen bei AMS.
Nehmt mal ein bisschen die Butter vom Brot.
Over and out. Out, 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 out.
Mic drop. So, Felix.
Wir haben schon 100 Mal was aufgenommen. Oder häufiger wahrscheinlich. Ja.
Okay.
Der Sharp wollte noch ein Lied für dich anmachen.
Okay, dann gehen wir jetzt auf die Tanzfläche.
Genau.
Ab dafür.
Tschüss.
Ciao, ciao.